Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney.
Ich würde gar nicht sagen, dass das Elterngeld so die Zwecke erfüllt, sondern vielleicht sogar sagen, wir könnten sagen, vielleicht tut es auch das Gegenteil und hält Frauen diese 12 Monate aus dem Arbeitsmarkt raus. Mhm. Und wir wissen, dass nach diesen 12 Monaten dann oft geringfügige Beschäftigung kommt, dass dann Teilzeitarbeit kommt und dass all das dazu beiträgt, dass das Lebenseinkommen von Frauen wesentlich niedriger ist als das Lebenseinkommen von Männern. Mhm.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein Thema, das aktuell die Gemüter vieler Familien und Frauen erhitzt, sind die geplanten Einsparungen beim Elterngeld für Paare, die mehr als 150.000 Euro im Jahr verdienen. Wir wollen uns heute mal den Status quo anschauen, die geplanten Änderungen und vor allen Dingen die Auswirkungen, die sich daraus potenziell ergeben. Dazu konnte ich die renommierte Soziologin Professor Dr. Jutta Almendinger für ein Expertinnen, muss ich ja schon sagen, Gespräch gewinnen. Frau Almendinger, Sie sind Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie setzte sich ja schon sehr lange für die Gleichberechtigung von Frauen ein. Unter anderem sind Sie am Gender Equality Advisory Council der G7 und Sie haben ja auch schon viele Auszeichnungen für Ihre tolle Arbeit erhalten und ich habe heute nochmal geschaut, Ihr Lebenslauf ist ja inzwischen 19 Seiten lang mit Ihren vielen Aufgaben und Erfolgen und deshalb freue ich mich, dass so eine vielbeschäftigte Frau wie Sie sich heute noch Zeit nehmen, um mit mir kurzfristig über dieses Thema zu sprechen. Und jetzt erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast der langen Vorrede, liebe Frau Almendinger.
Vielen, vielen Dank, Frau Pornelle. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
Ja, ich auch. Ich danke nochmal, dass Sie so kurzfristig Zeit haben. Ich weiß, dass Sie ja auch im Urlaub sind. Aber außergewöhnliche Zeiten erfordern anscheinend außergewöhnliche Maßnahmen. Vielleicht zum Einstieg, Sie sind ja selbst Mutter eines inzwischen erwachsenen Sohns. Wie haben Sie denn damals Ihren Mutterschutz finanziell überbrückt?
Auch der Mutterschutz wird ja von allen Beschäftigten und für alle Beschäftigte überbrückt. Also wir reden hier nicht über den Mutterschutz. Ich war damals schon Beamtin, ich hatte damals schon die Professur, als ich das Kind bekam. Ich nahm den Mutterschutz natürlich, das ist ja auch gesetzlich geboten. Aber ich nahm damals nicht das sogenannte Erziehungsgeld oder wie man sagte, das Babyjahr, weil ich gleich weiterarbeiten wollte. Das war mir ein Bedürfnis, dem Kind ging es prächtig. Und ich hatte ja eine Arbeit als Professorin, die ich mir auch eigentlich ganz gut aufteilen konnte und hatte sehr viel auch familiären Support.
Mhm. Okay, also für Sie war das, sage ich mal, als Beamtin dann relativ einfach zu managen.
Aber als Angestellte wäre es genauso einfach gewesen. Ich glaube, und natürlich ist man auch als Selbstständige fast den Mutterschutz als solchen betrifft. Aber natürlich galten damals andere Regelungen. Ja. Das muss man schon sagen. Und man muss auch sagen, dass ich 7 Jahre zuvor in Amerika war, also bin gerade zurückgekommen aus den USA und kannte es auch gar nicht anders, weil viele andere Länder ja solche Sozialleistungen gar nicht zahlen.
Also. Ja. Das kann ich gut verstehen. Ich habe selber lange im Ausland gelebt, beziehungsweise in den USA. Auch in der Schweiz ist es übrigens heute immer noch so. Da gibt es gar kaum irgendwelche...
Das ist richtig und da sitze ich auch gerade.
Ach so, genau, sind Sie, genau. Dann kennen Sie sich ja da aus, weil wir bei uns auch in unserem Kosmos natürlich auch Frauen haben, die in der Schweiz leben und arbeiten und da hört man das dann und das ist schon sehr krass. Das ist ja nicht so weit von uns, ne? Aber bei uns ist es ja komplett anders. Also ich habe nochmal ganz kurz geschaut, die Regelung vom Elterngeld sieht ja jetzt vereinfacht ausgedrückt so aus, dass man nach der Geburt eines Kindes bis zu 14 Monate ein Elterngeld bekommen kann, wenn die Frau, ich glaube aber es gilt auch für den Mann, weniger oder gar nicht arbeitet. Und das gilt ja für Paare, die ein Haushaltseinkommen von bis zu 300.000 haben und das Elterngeld beträgt dann zwischen 300 und 1.800 im Monat, was eigentlich schon viel Geld ist. Und richtet sich nach dem Einkommen, das man vor der Geburt verdient hat. ein bisschen kompliziert alles, wenn man sich mit befasst. Und die Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die hat ja für nun angekündigt, dass sie das absenken will, diese Grenze von 300.000 runter als 150.000. Ja? Das gab natürlich einen riesen Aufschrei. Was halten Sie denn von dem Vorschlag? Sehen Sie das, wie manche sagen, dass es ein Rückschlag ist für die Gleichberechtigung? Es behauptet ja sogar die Familienministerin selbst von sich.
Naja, man muss das ein kleines bisschen aufdröseln, glaube ich. Zunächst mal reden wir jetzt hier wirklich über etwas, was wir das Basis-Elterngeld nennen. Es gibt ja auch noch das Elterngeld Plus. Und da kann man tatsächlich auch noch Teilzeit erwerbstätig sein. Das wird ja oft zunehmend in Anspruch genommen. Aber bleiben wir jetzt einfach mal, weil die Diskussion sich auf das Elterngeld, das Basiselterngeld bezieht tatsächlich bei den Basis.
Das ist immer wichtig zu verstehen, ne? Weil es sind ja verschiedene Levels. Es ist relativ kompliziert, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Ja, ne? Aber ich wollte jetzt das nur hinzufügen, weil die Regelungen, wo man Teilzeit, also wo man dann 3 oder 4 Tage und aber auch noch Sozialleistungen bezieht, hier eigentlich die attraktive ist, das ist extrem dann aufgesetzt worden für Paare, die sich die Elternzeit dann auch teilen. Wir bleiben jetzt im Moment bei dem Elterngeld, bei dem ganz normalen Elterngeld. Das ist die Diskussion im Moment. Das ist eine reine Sozialleistung. Es ist eine Sozialleistung, weil sie eben nicht, wie beispielsweise das Arbeitslosengeld in Deutschland, durch eine Versicherung abgedeckt ist. Sprich, für das Arbeitslosengeld 1 in Deutschland zahle ich ein. Und wenn ich dann arbeitslos werde, dann bekomme ich von meinem Einkommen einen bestimmten Satz zurück. Hier ist es eine reine Sozialleistung. Und das ist mir wichtig, dass es eine reine Sozialleistung ist. So. Und sie ist weswegen aufgesetzt worden 2007? Ich denke, 3 Gründe sind dafür entscheidend. Der eine Grund ist, dass man Müttern wie Vätern eine Zeit jenseits der Erwerbsarbeit zukommen lassen wollte. Das zweite ist, dass man diese Zeit so ausgestaltet, dass man das eigene Lebens- oder das Einkommensniveau so einigermaßen halten kann. Deshalb bekommen ja Personen mit einem hohen Einkommen viel mehr als Personen mit einem niedrigen Einkommen. Also es ist sozusagen auf den Lebensstandard hinbezogen. Und zum Dritten hat man bei diesen 14 Monaten ja 2 Monate der nur für die andere Person geltende Elternzeit drinnen. Das heißt, eine Person alleine würde nie 14 Monate bekommen. Das bekommt man nur dann, wenn die andere Person, und das ist meistens der Mann, mindestens 2 Monate nimmt. Also 12 plus 2 ist bei uns dieses Modell. Das nur noch mal so zur Rahmung.
Ja, wichtig zu verstehen.
Was halte ich jetzt davon? Ich meine, vorab muss man sehen, dass wir in einer außerordentlich prekären Haushaltslage im Moment sind. Das ist hauptsächlich gegeben durch die ganzen Anforderungen, klimaneutral zu werden. Also Defossilisierung ist das Stichwort, Dekarbonisierung. Klimawandel, das kostet und da müssen wir einfach rein. Und unsere Entscheidung, uns für die Ukraine sozusagen aufzustellen, uns hier solidarisch zu zeigen, auch das belastet den Haushalt sehr. Aus diesem Grund sagte der Finanzminister zu Frau Paus, unserer Familienministerin, es muss hier auch in ihrem Etat gespart werden, wie bei den meisten anderen auch. Der einzige Haushalt, der nicht von sozusagen Einsparungen betroffen ist, ist das Verteidigungsministerium unter Herrn Pistorius. Und was Herr Lindner jetzt zu seiner Kollegin sagte, war, dass er eigentlich davon ausgeht, dass man diese 65%, die man jetzt von dem letzten Einkommen bekommt, senken kann. Dass man es senken kann vielleicht auf 60% oder auf 55%, sodass man so Einsparungen erzielt. Und da sagte die Ministerin, nein, das macht sie nicht so, sondern sie schneidet einfach die Grenze ab und reduziert von diesen 300.000 auf 150.000.
Okay.
Und jetzt komme ich nach diesem langen Umweg zu Ihrer Frage, was macht das jetzt mit der Gleichstellung? Das ist eine schwierige Frage, weil man ja da erstmal die Annahme trifft, dass dieses Elterngeld überhaupt etwas zur Gleichstellung beigetragen hat.
Ja, ich entnehme da Ihrer Frage, dass Ihre Aussage, dass Sie das nicht so sehen.
Ja, also zumindest mit einem Zögern. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an. Von den Müttern haben in der Tat 98% dieses Elterngeld genommen. Das ist also eine sehr beliebte Sozialleistung bei Müttern. Bei den Vätern sind es aber nur 45%. Das heißt, nicht mal jeder zweite Vater hat überhaupt Elternzeit genommen.
Noch nicht mal die 2 Monate.
Und jetzt kann man neben dieser Frage, nehmen die überhaupt Elterngeld, fragen, wie lange nehmen die Elterngeld? Mhm. Und wenn man das für Frauen berechnet, dann nehmen sie die volle Zeit. Und bei den Männern, also da ist der Durchschnitt, der liegt der Durchschnitt, ja, liegt bei über 12 Monate. Die über 12 Monate ergeben sich ausschließlich darum, dass da noch Geschwistermonate und Elterngeld plus und so weiter und so fort dazu kommt. Das brauchen wir sich zu behandeln. Bei den Männern ist der Durchschnitt bei 1,5 Monate. Ich kann es auch anders rechnen, wenn ich auf diese 45% aller Männer gehe, die Elternzeit nehmen. Dann ist natürlich die Dauer ein bisschen höher und liegt bei 3 Monaten so. Und jetzt ist die Frage, ist dieses Glas halb leer oder ist das Glas halb voll? Wir kommen immer und immer wieder zu dem Ergebnis, dass sich eigentlich über die Jahrzehnte relativ wenig getan hat an einer gleichen Verteilung dieser unbezahlten Care-Arbeit innerhalb von Haushalten. Und dass sich extrem viel getan hat hinsichtlich einer steigenden Erwerbsquote oder einer steigenden Erwerbstätigkeit von Frauen. Das heißt, Frauen bewegen sich massiv, aber Männer bewegen sich eigentlich relativ wenig. Das ist meine erste Antwort darauf. Okay. Also ich würde gar nicht sagen, dass das Elterngeld so die Zwecke erfüllt, sondern vielleicht sogar sagen, wir könnten sagen, vielleicht tut es auch das Gegenteil und hält Frauen diese 12 Monate aus dem Arbeitsmarkt raus. Und wir wissen, dass nach diesen 12 Monaten dann oft geringfügige Beschäftigung kommt, dass dann Teilzeitarbeit kommt und dass all das dazu beiträgt, dass das Lebenseinkommen von Frauen wesentlich niedriger ist als das Lebenseinkommen von Männern. So, das könnte man jetzt kontrafaktisch mit anderen Ländern vergleichen, wo es diese Regelungen nicht gibt. Und dann sieht man in der Tat, dass Frauen schneller wieder einsteigen. Ich möchte das normativ jetzt gar nicht bewerten. Was ich aber doch bewerten möchte bei diesem ganzen Hype im Moment, ist die Tatsache, dass gerade sehr gut verdienende Männer nicht Elternzeit nehmen oder außerordentlich selten Elternzeit nehmen. Und dass auch sehr gut verdienende Frauen eigentlich nicht die Frauen sind, die lange Elternzeit nehmen. Deshalb war Ihre Eingangsfrage an mich, die ich jetzt sehr gut ausgebildet bin, eine gute. Also es wäre mir nie eingefallen, da 12 Monate rauszugehen, auch nie eingefallen, 6 Monate rauszugehen. Das heißt, jetzt alles zusammengenommen, ich wäre skeptisch und gehöre nicht zu jenen, durchaus auch zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die jetzt in dieser Kappung eine Katastrophe sehen. Ich tue es auch deshalb nicht, weil es tatsächlich die oberen 5% der Einkommensverteilung betrifft und ich davon ausgehe, dass mit einer Übergangszeit, die wir allerdings brauchen, sich diese Paare finanziell für diese Monate aufstellen.
Okay. Finde ich super spannend, was Sie sagen. Ich meine, die Akademikerinnen oder Frauen, die eh gut verdienen, dazu zähle ich mich ja auch. Ich habe es in meiner Karriere auch ähnlich gehandhabt, bin kurzfristig wiedergekommen. Ist auch meine Beobachtung, dass die Frauen schneller wiederkommen. Ist auch eine Frage, warum ist das so und warum bleiben diejenigen, die niedrig bezahlten Jobs haben, dann eher ein Jahr zu Hause? Finde ich auch mal interessant zu beobachten. Aber das heißt, Sie sagen eigentlich, Sie sagen ja eigentlich, wenn man so aktuell die Gesellschaftsdebatte verfolgt, ist ja eher eine unpopuläre Meinung. Ja? Wenn man LinkedIn und alle Kanäle verfolgt, dann schreien alle auf und sagen, meine Güte, ja, geht gar nicht, jetzt nehmt immer hier das auch noch weg und wie soll das werden? Also diese Meinung scheinen Sie ja dann nicht so zu vertreten.
Nein, das ist richtig, weil wenn ich die Pistole auf die Brust gesetzt bekomme und der Frage nachzugehen habe, ob ich das Soziale über oder unter eine Gleichstellungspolitik setze. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Ungleichheitsindikatoren einer Gesellschaft. Also haben alle Menschen so etwas wie einen Mindestlebensstandard oder können alle? Dann würde ich sagen, das ist für mich wirklich die absolut zentrale Frage. Das ist für mich das Wichtige, dass die Personen Kinder haben können, dass sie auch da rausgehen können und das können Frauen, die weniger verdienen oder in Haushalten sind, mit einem niedrigeren Haushaltseinkommen bei weitem nicht so gut wie diese Frauen, über die wir hier reden. Und erst wenn sozusagen diese sozialen Dinge erfüllt sind, dann würde ich sagen, müssen wir reden über die Geschlechtergerechtigkeit. Ja. Das ist für mich schon irgendwo abgestuft. Und was das zweite Moment ist, was mich zu meiner Meinung bringt, ist, dass es doch wirklich sehr stark eine relativ kleine Population von Paaren betrifft.
Ja, das, ich habe mal die Zahlen, die mir so entgegengeschlagen sind, sind, dass Familien, die davon betroffen wären, sind etwa 60.000 oder noch irgendwie eine 500.000, die es eventuell betreffen könnten. Sind
ich glaube, Zahlen beide Zahlen stimmen. Ah. Wir haben das auch versucht nachzurechnen. Mhm. Das sind so ungefähr 60.000, die es aktuell betrifft. Mhm. Die haben, wenn ich das richtig verstehe, aber wir haben ja noch gar keine Ausarbeitungen von dieser Vorlage, die müssten ja alle mal Bestandsschutz haben.
Ja.
Denen kann man ja das Geld nicht entziehen.
Ja.
Was im Moment gar nicht diskutiert wird, ist, welche Übergangszeiten wir haben, weil natürlich alle Mütter, die jetzt schwanger sind und sich darauf eingestellt haben, die können meines Erachtens in keiner Weise düpiert werden und implanen müssen. Also da brauchen wir Übergangszeiten, über die wir schleunigst reden sollen. Auch das finde ich eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und von daher stimmt sowohl die Zahl von 60.000 als auch die Zahl, ich glaube 450.000, die ist natürlich, wenn man einen Altersbereich von Personen in Deutschland unter 50 Jahren ansetzt, das ist so hoch für Frauen, aber für Männer würde ich das jetzt mal so stehen lassen. Das ist also eine sehr großzügige Berechnung, aber auch dann komme ich auf 450.000. Aber auch mit 450.000 bin ich noch nicht mal bei 5% der Bevölkerung. Also es ist tatsächlich eine Elite und wir haben es hier, wenn ich das hart sagen darf, mit einem Diskurs von reichen Personen zu tun, die also gemessen an der Einkommensverteilung in Deutschland wirklich oft viel mehr Geld haben, als sie selbst denken, dass sie Geld haben.
Ja, ich meine, das ist, wenn man rein die Zahlen betrachtet, was so ein Durchschnittsverdiener hat und eine Durchschnittsfamilie, dann mag das so sein. Aber das Argument, was ja auch angeführt wird, es gibt viele ähnlich verdienende Paare, ja, und die haben jetzt Angst, die kommen ja, wie man weiß, auch viel selber aus einfachen Verhältnissen, haben studiert, hart gearbeitet und haben jetzt natürlich Angst, dass sie sich das nicht mehr leisten können, ein Kind zu bekommen und dass gerade diese Gruppe der Akademiker noch weniger Kinder produziert. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wenn ich hier in einer Stadt wie München lebe und habe ein Einkommen von 150.000 Euro, ist das wirklich viel Geld?
Na, also gut, da muss ich jetzt gleich ganz viele widersprechen oder Einwürfe leider vorbringen. Das eine ist, also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass diese Familien, wo sich tatsächlich das Verdienst ungefähr gleich verteilt, mehrheitlich aus einfachen Verhältnissen kommen. Weil wir wissen, dass in Deutschland es verdammt schwierig ist, eine gute Ausbildung aus einfachen Verhältnissen zu schaffen. Also das ist empirisch nicht richtig. Da mögen auch natürlich Paare darunter sein, die aus einfachen Verhältnissen kommen, aber es werden wenige sein. Das ist ja der ganz große Diskurs, den wir haben und mit unserem Bildungssystem, welches einfach diesbezüglich versagt, den Kindern gleiche Chancen zu geben, unabhängig vom Elternhaus. Das Zweite, was Sie sagten, naja, die können sich da ihre Mieten da nicht mehr leisten, da würde ich sagen, das gilt natürlich auch für die 95% der Paare sonst.
Ja,
also, und die eben aber keine Ausweichmöglichkeiten haben und meines Erachtens auf dieses Geld sehr viel mehr angewiesen sind, weswegen ich durchaus mit Frau Paus, das sagte ich ja eingangs schon, gegangen bin, lieber lassen wir diese 65% und gehen nicht runter auf 55% und kappen die oberen 5%, als dass wir bei allen tatsächlichen Flurschaden anrichten und sich niemand mehr etwas leisten kann.
Okay, ich verstehe. Also vielleicht leben wir ja auch oder viele von uns Frauen, die dieses Thema so aktiv auch sehen und auch auf LinkedIn, leben wir auch in unserer eigenen Bubble vielleicht so ein bisschen. Das mag ja vielleicht dann auch sein. Ne? Ich meine, Sie haben ja
die
Zahlen.
Ich sage mal so, es ist natürlich selbstverständlich und ich möchte das jetzt auch überhaupt nicht irgendjemandem strittig machen. Auch ich würde genauso funktionieren, dass man die eigene Position immer an dem vorgängigen Einkommen misst. Deshalb gibt es ja das Elterngeld. Viele aus meiner Bubble, meine Studierenden und so etwas sagen, ja also, hallo, warum sind denn nicht alle Kinder gleich? Also warum bekommen denn die Personen je nach ihrem Einkommen? Das ist ein Matthäus-Effekt. Viele, die Geld haben, die bekommen dann gerade noch mehr Geld. Ich habe hier ein anderes Fach studiert, in dem man weniger verdient. Ich mache genauso einen wichtigen Job und bekomme dann weniger Geld. Das ist unfair. Alle Kinder sollten gleich viel oder alle Eltern sollten gleich viel bekommen. Das muss man sehen. Aber jetzt nochmal zu dieser Konstellation, die Sie jetzt so leicht rausgreifen. Beide verdienen gleich viel. Wir reden nicht um 150.000, wir reden über 180.000 superbesteuerndes Einkommen, weil diese 150.000, da muss man ja noch alles Mögliche draufsetzen, Versorgungsausgleich wird ja noch gut und so weiter und so fort. Also, das ist bei diesen Paaren, finde ich, aus einem ganz anderen Kundenproblem. Und das hat was mit unserem Steuersystem zu tun. Wenn zwei Personen wirklich den gleichen Betrag oder ungefähr das gleiche verdienen, dann können sie ja leider nicht profitieren von dem Ehegattensplitting. Das ist ja so geschnitten, dass wenn man sehr ungleich verdient, dann wirklich große Steuervorteile hat. Diese Paare, die können von daher zwei Dinge jetzt nicht sehen. Sie bekommen keine Steuererleichterungen und sie bekommen jetzt kein Elterngeld. Also ich sehe eher da das Problem, weswegen ich schon eingangs der Diskussion immer wieder sagte, also was es eigentlich bräuchte, ist, dass man das Ehegattensplitting und die vollkommen falsche Incentivierung abschafft. Damit hätte der Bundesfinanzminister Milliarden, also da reden wir dann nicht über die paar lächerlichen Millionen, um die wir uns jetzt hier streiten. Da geht es um Milliardenbeträge, die der Bund dann mehr hätte. Die könnte man wesentlich sinniger einsetzen und müsste jetzt an dieses Instrument gar nicht dran. Und gerade diesen gleichverdienenden Paaren, die ja unsere Vorzeigepaare sind, ja, die sind ja die egalitären Paare.
Stimmt.
Die wären dann nicht im Besonderen betroffen. Wobei ich, wenn ich jetzt über Gleichverdienende spreche, tatsächlich über Personen spreche, die pro Monat, sagen wir mal, mindestens, also wenn da nur eine Person arbeitet, noch 5.000 Euro haben sollten netto.
Ja, aber man merkt ja schon an dem Gespräch, dass das jetzt hier gar nicht so ganz einfach ist, ne? Und sich auf ein paar Schlagzeilen reduzieren lässt, so nach der Art, jetzt wird es gecuttet, ich krieg nichts mehr. Es ist ja schon ein sehr vielschichtiges Konstrukt, weshalb es mir eben auch wichtig war, mit Ihnen das Gespräch zu suchen. Ich meine, eigentlich sind es ja nicht 150.000, sondern wie wir gerade gelernt haben, ja 180.000, ja. Weil es geht ja um die 150 zu versteuerndes Einkommen, habe ich so muss man das ja betrachten. Ehegattensplitting hat ja Herr Lindner gesagt, will er ihn nicht anfassen, ist anscheinend nach wie vor nicht durchsetzbar in Deutschland.
Das sehe ich nicht so. Die FDP möchte das nicht so, weil und das ist, glaube ich, jetzt keine Bubble, in der ich drinnen bin. Ich sehe sowohl bei der SPD als auch bei den CDU-Frauen, als auch bei den Grünen, als auch bei einigen FDP-Frauen, mit denen ich spreche, eine sehr, sehr große Einsicht dahingehend und tatsächlich ein forsches auch Vorgehen, dass wenn wir eine Gesellschaft möchten, in der Paare gleichberechtigt sind, wir nicht Karotten von der Decke runterhängen lassen, die dann dazu führen, dass Frauen zurücktreten, dass sie in Teilzeit gehen, dass sie dann diese nicht versicherungspflichtigen Tätigkeiten daneben, nicht die kleine Teil und so weiter und so fort. Also das ist wirklich Gift für die Gleichstellung und da sollte der Aufschrei kommen, dass das nicht angegangen wird. Ich möchte vielleicht zu dieser ganzen Komplikation noch einen, vielleicht auch letzte Schleife ziehen, weil mir die ganze Konstruktion des Elterngelds nicht einrichtet. Okay. Und das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Beitrag. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die 180.000 Euro. Die bezieht sich auf einen Haushalt.
Ja, was ist ein Haushalt? Ist das mit Ehepaar gemeint? Das wäre übrigens auch eine Frage, die ich habe. Ist damit Ehepartner gemeint?
Nein, man muss nicht verheiratet sein, sondern man lebt in einem Haushalt und der Vater erkennt das Kind an. Aber es ist für mich absolut merkwürdig, dass mein Gehalt und ob ich eine bestimmte Summe von meinem Gehalt, nämlich diese 65% bekomme, davon abhängt, was der Partner verdient.
Weil es auf an den gemeinschaftlichen Einkommen liegt des Haushalts.
Ja, aber das ist ja eine Nadelöhr, das macht ja gar keinen Sinn. Also ja, das Elterngeld ist ja eine Lohnersatzleistung und eine Lohnersatzleistung, die bezieht sich auf meinen Lohn. Das heißt, wir hätten diese Diskussion auch gar nicht, wenn das Elterngeld so konzipiert wäre, dass man sagt, naja, also wir möchten, dass man proportional vom Einkommen etwas bekommt. Das ist eine Individualleistung, aber warum da vorher das Haushaltseinkommen berechnet wird, das leuchtet mir relativ wenig ein. Und dann könnte man ja ganz anders vorgehen. Dann könnte man sagen, Personen, die mehr als 150.000 Euro, Alleinerziehende, die werden jetzt nicht tangiert, im Jahr verdienen, die bekommen dann kein Elterngeld. Aber dann würde das nicht so von meinem Partner abhängen.
Okay, das ist natürlich auch eine wichtige Information. Warum soll man dann einfach, einerseits wird man gemeinsam betrachtet und dann doch wieder als Einzelperson. Genau. Ja, ja, das macht ja irgendwo auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Was natürlich auch immer ein Aspekt ist, ist, das haben Sie eben gesagt, dass auch nur die Väter 2 Monate in der Regel nehmen. Für mich hätte das ja irgendwie auch Sinn gemacht zu sagen, dass man, wie das in Schweden, glaube ich, ist, Sie wissen das viel besser als ich, dass dann Mann und Frau gleich die Zeit nehmen, um dann haben sie Anspruch und dann kriegen sie die Gelder. Also ich vereinfacht ausgedrückt, so ist es, glaube ich. Das ist ja bei uns, vielleicht war das so die Intention, Sie haben ja geschildert, das ging so ein bisschen in die Richtung, aber jetzt hat es ja mehr herauskristallisiert, dass die Männer eben gefühlt diese 2 Monate nehmen, ja, und auch nicht alle, wie wir wissen,
45%. Also nicht mal die Hälfte.
Genau.
Nicht mal die Hälfte.
Also ist das, genau, ja, 45%, ich habe das extra aufgeschrieben. Und das ist ja eigentlich auch nicht wünschenswert. Wäre das nicht vielleicht auch im Sinne der Gleichberechtigung ein Element gewesen, zu sagen, man wird. Beide Partner sollen Zeit nehmen, weil dann wäre ja, glaube ich, wirklich eine Gleichstellung auch erreicht. Ich habe das ja mit meinem alten Arbeitgeber, der sehr schwedisch geprägt war, erlebt. Ja, da war das normal. Und hier in Deutschland ist es 15 Jahre später immer noch nicht normal. Und es ist halt nochmal schön, dass ein Vater mal 2 Monate zu Hause bleibt und mit dem Kind 1 wohlgemerkt, machen wir dann einen Urlaub.
Genau. Und das ist auch für mich als Arbeitgeberin ein ganz großes Problem. Weil wenn dann diese Kinder so 10 Monate alt sind und aus dem Schlimmsten draus sind, dann nehmen viele Väter dann diese 2 Monate und dann fehlt man den Urlaub und dann bekommen diejenigen, die zurückgeblieben sind, schöne Postkarten. Und dann kommt die Frage gerade von gleichberechtigten Paaren, naja, also das ist ja schon merkwürdig, dass man ein Kind braucht, um ein längeres Sabbatical nehmen zu können. Und dann, ja, das finde ich eine sehr valide und sehr berechtigte Frage, mit der ich als Arbeitgeberin oft umzugehen habe. Das sehe ich sehr, sehr ernst, weil die natürlich sehen, also das ist, die meisten Väter nehmen es ja auch zeitgleich mit ihren Partnerinnen, das müsste man auch noch dazu sagen. Das heißt, sehr wenige Väter in Deutschland haben dann die tatsächliche Verantwortung tagsüber, weil die Frau erwerbstätig ist, sondern sie nehmen dann diese 2 Monate, nehmen dann die Frau noch die 2 Monate und der Mann nimmt die 2 Monate. Und dann hat man ein gutes gemeinsames Leben. Das mag für eine Ehe oder eine Partnerschaft wichtig sein, aber es hat natürlich relativ wenig mit dem Thema zu tun, welches wir jetzt behandeln, nämlich mit Gleichstellung.
Ja, ja, also ich erlebe das von Paaren, die in meinem Umfeld, weil ich habe ja auch ein Karrierenetzwerk, wie Sie wissen. Und da, wenn die Frauen, eine der Frauen, die Baby bekommen hat, die gut verdient, ihr Mann auch. Und dann haben sie sich das wirklich aufgeteilt. Sie hat auch darauf bestanden, dass er die 2. Hälfte dann nimmt. Also da, wenn das Kind schon etwas mobiler ist, wissen wir ja auch, dann fängt die Arbeit so richtig an. Und das war für ihn gar nicht so einfach, bei seinem Arbeitgeber das durchzusetzen. Also da gibt es auch noch viele Widerstände, selbst wenn man das so modern leben möchte, ja, das dann auch im Alltag umzusetzen. Aber das ist nochmal, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Fass aufzumachen. Ich würde sagen, das war jetzt mal schon mal ganz viel Information. Und
ich möchte nochmal was zu Schweden sagen, weil Sie das so wunderbar aufgegriffen haben, dieses Beispiel. Natürlich, und das steht ja auch im Koalitionsvertrag, das ist ja immer so eine gute Lesehilfe, wenn man sich überlegt, was macht jetzt eigentlich so eine Regierung. Da steht ja drinnen, dass die Partnerschaftsmonate so mindestens um 1 steigen sollen. Also das hätte man tatsächlich ziehen sollen.
Ah.
Aber das hätte natürlich jetzt nicht zu einer Einsparung im Moment geführt. Aber kommen wir nochmal zu Schweden. Das andere Moment, glaube ich, kann man schon sagen, würde in Schweden auch nicht passieren. Nämlich, dass die Paare, die wirklich reich sind, gar nicht wissen, dass sie reich sind. Also ich rede mit vielen Leuten, von denen ich jetzt beispielsweise weiß, dass sie die Petition unterschrieben haben, von der von mir höchst geschätzten Verena Paus.
Ja, genau.
Und ich sage, warum unterschreiben Sie jetzt diese Petition? Sie sind doch da ganz weit weg davon. Und dann kommt, ja, aber ich könnte ja mal irgendwann in diese Situation kommen. Oder umgekehrt ist es so, dass ich mit sehr reichen Personen spreche, die mir dann sagen, sie gehören zur Mittelschicht. Also sie können diese eigenen Einkommen gar nicht verorten, weil die ganzen Menschen irgendwie, und jetzt zitiere ich sie quasi, in ihrer eigenen sozialen Blase, in ihrem eigenen sozialen Milieu sind. Ich habe ganz viele Freundinnen, die wesentlich mehr verdienen als ich und denke immer, ich verdiene ja eigentlich wenig, aber da nehme ich die ganz, ganz wenigen, die halt mehr verdienen. Ohne mehr, mehr. Ja, das ist in Schweden natürlich, wo sie die Gehälter der Nachbarin, des Nachbarns einsehen können, wo man darüber überhaupt kein Geheimnis machen kann, ist das was anderes. Dann können sie sich viel besser beorten und man würde da vielleicht zu einer gesünderen Einstellung kommen und auch mehr Solidarität zeigen können.
Ja, interessant, ne? Ein interessanter Hinweis. Und aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die machen das ja schon ganz, ganz viele Jahre. Ne? Das ist ja schon Bestandteil deren DNA sozusagen, oder DNS heißt es auf Deutsch.
Ja, aber so einen kleinen Einstieg, das wäre doch mal ganz gut.
Ja, aber ich sehe schon, wir haben hier noch wirklich was an Arbeit vor uns. Sie haben ja auch gesagt, Sie sehen auch den sozialen Aspekt bei diesem Geld. Da haben wir jetzt auch so ein bisschen drüber diskutiert. Und was wäre denn jetzt vielleicht auch Ihr Vorschlag stattdessen an Frau Paus, wie sie jetzt vorgehen sollte? Ich sage jetzt mal Stichwort Kinderbetreuung, weil da scheitert es ja für viele. Da geht es gar nicht mal so sehr ums Geld, aber auch um die Verfügbarkeit für Kindertagesplätze für kleine Kinder unter eins. Da, ich glaube, ist ja für, gerade wenn man über die sozialen Aspekte spricht, ganz wichtig, dass viele Frauen eben gezwungen sind, auch die nicht so viel verdienen, sie müssen zu Hause bleiben, weil sie gar nicht die Alternative haben, ihre Kinder fremd betreuen zu lassen, wenn sie das wünschen. Würden Sie Frau Paus vielleicht raten, dass sie da auch ein bisschen noch mehr ansetzen soll, anstelle jetzt bei den in Anführungszeichen Reichen zu sparen?
Ja, aber das sind dann Ausgaben, die sie tätigen müsste.
Ja, dann muss man wieder was ausgeben. Ja,
aber ich bin Frau Connelly, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie das sagen, weil ich in der Tat der festen Überzeugung bin, dass die fehlenden Kindertagesstätten für unsere kleinsten Kinder, und zwar zuverlässige und qualitativ hochwertige, dass das Problem ist, welches wohl abhält. Und wenn wir heute, und das ist eine Untersuchung, die ich selbst vor kurzem gemacht habe, wenn wir heute durch alle Schichten durchsehen und für Männer und Frauen sehen, dass sie alles andere als sicher sind, ob sie überhaupt Kinder wollen, dann wird hauptsächlich dieser Faktor genannt. Es werden nicht diese paar Wochen oder Monate genannt. Das ist ein langfristiges Projekt, Kinder zu haben, das wissen Sie, das weiß ich. Da geht es jetzt wirklich nicht primär um diese 6 Monate oder so etwas, die man als jetzt gut ausgestattete in einem guten Beruf mit einer guten Bildung Auszeit nimmt, sondern es geht um eine verlässliche Kinderbetreuung. Und da müssen wir sowas von verdammt zulegen. Also ich lebe nicht in München mehr wie Sie, sondern in Berlin. Da sagt man, da ist es eigentlich gut, noch aufgrund der Zeiten vor der Wende. Aber das ist ein Elend, bis man da etwas gefunden hat. Es dauert Ewigkeiten und da muss man zulegen. Das ist auch für dann Väter das Mittel, was es akzeptabler macht, auch mal hauptsächlich für die Kinder da zu sein.
Ja, ich glaube auch. Also das ist auch meine persönliche Meinung. Da muss einfach mehr passieren, weil wir reden sonst wirklich, ich finde, das ist wirklich ein soziales Thema. Ja, das muss, viele Frauen haben ja gar keine Wahlmöglichkeit. Die Frauen, die gut verdienen, wir können uns noch überlegen, ob wir eine Weile ohne viel Geld auskommen. Ja, das kriegt man sicherlich noch irgendwo hin. Aber viele haben eben gar nicht die Möglichkeit. Und ich persönlich denke, wir haben erst richtige Gleichberechtigung, wenn diese Frauen auch wählen können, ob sie zu Hause bleiben oder nicht. Weil es sollte ja jede selbst entscheiden können. Ne? Das war ein wunderbares Gespräch. Ich schaue auf die Uhr. Ich weiß, Sie sind im Urlaub und wollen jetzt sicherlich mit Ihrem Mann ein Glas Wein trinken oder was auch immer. Ja? Haben Sie noch ein abschließendes Wort für unsere Familienministerin oder für den Herrn Lindner, was seine Sparbemühungen angeht, damit wir Kind und Karriere doch noch ganz gut vereinen?
Ja, also insbesondere an Herrn Lindner gerichtet, die nächste Generation, und damit meine ich tatsächlich die jungen Personen, die bald Eltern werden, wie natürlich auch die Kinder, die sie dann zur Welt bekommen, die sind wirklich das Kapital Deutschlands. Und wir brauchen uns hier nicht über einen zunehmenden Arbeitskräftemangel zu beklagen, wenn wir nicht alles tun für die nächste Generation. Und das sind die Generation der jungen Erwachsenen und der, der Kinder, die sie zur Welt bekommen. Und ich finde es für absolut schädlich, absolut falsch, jenseits der Position, die ich bezogen habe, hier an diesem Etat zu kürzen, sondern ich würde wirklich raten, in die Richtung zu gehen, mit welcher wir jetzt dieses Gespräch beschlossen haben, viel mehr Geld in die Kindertagesstätten rein. Das hilft auch einer Bildungsgerechtigkeit, die zuverlässig machen, hier wirklich Frauen wie auch Männern das Rückgrat zu geben, dass man Karriere schafft, aber auch Kinder haben kann. Das ist das, was zählt. Und sich nicht jetzt hier abzuarbeiten an einer Regelung, die weder quantitativ mit diesen 230 oder 240 Millionen stark in einen riesigen Haushalt reinfällt, noch da bestehende sozusagen Planungen von Familien obsolet.
Ja, ganz lieben Dank. Das waren noch wunderbare Insights. Lieben Dank, Frau Professor Almendinger. Ihr wisst, ihr findet unsere Neuigkeiten immer auf LinkedIn, auf Facebook, Instagram und auf TikTok. Unser Newsletter kommt jede Woche und you know, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.